Ja, einen guten Abend auch von mir, nochmal von hier aus. Ich freue mich, wieder unter euch sein zu dürfen. Und ich habe euch dieses Thema mitgebracht, was wir bei uns in der Gemeinde Hasenheide gemacht haben gerade. Und das haben der Marc Hinrichs, der Ingo Mees und ich, wir haben uns das aufgeteilt. Und wir haben gesagt, wir machen einfach mal zusammen in 6 Teilen diesen Thessalonicher Brief, den ersten durch und werden jetzt im Januar dann den 2. machen. Und einfach auf diese Art und Weise als Brüder mal gemeinsam mit einer Linie immer einen ganzen Brief im Neuen Testament durchgehen. Und dann dachte ich so bei mir, was für die Hasenheide gut ist, kann für euch nicht ganz schlecht sein. Von daher bringe ich es euch mit. Und wenn der Ingo kommt, dann macht ihr hier Fortsetzung. Ja, also dann haben wir gesagt, das machen wir jetzt einfach auch mal bei euch im Dorf Chemnitz. Ihr hört auch schon, man kann ja Briefe auch immer unter bestimmten Aspekten durchgehen. Mir ist das hier ganz wichtig, auch diese Überschrift, ein biblisches Modell für die Gemeinde von heute, Paulus und die Thessalonicher. Dass wir ganz bewusst das auch aufgreifen und sehen, ja, wie von den Thessalonichern her wir lernen können, wie Gott sich Gemeinde heute und hier vorstellt. Auch ganz konkret in Dorf Chemnitz. Und unter diesem Aspekt möchte ich jetzt einfach einsteigen. Zunächst ein paar Vorbemerkungen zu dem ersten Thessalonicher Brief machen und dann geht's richtig in den Text rein. Und das ist gut, wenn ihr eure Bibel offen habt und einfach dann im Text mitgeht, damit ihr immer wisst, wo wir gerade sind. Vorab ein paar Bemerkungen noch zu diesem Thessalonicher Brief. Bei diesen beiden Thessalonicher Briefen handelt es sich um die ältesten uns erhalten gebliebenen Paulusbriefe. Es gibt einige, die sagen, der Galaterbrief sei noch älter, aber ich weiß nicht, wie euch das geht. Der Galaterbrief, der ist ja in der Wortwahl und in den Anliegen geradezu ein Zwilling zum Römerbrief. Ja, also wenn man den Römerbrief liest, den Galaterbrief liest, dann merkt man also bis in die Sprache, in das Anliegen hinein, die sind ja ganz, ganz eng beieinander. Und von daher teile ich eher die Auffassung mit anderen, die sagen, nein, der Galaterbrief, der ist ganz in der Nähe des Römerbriefes entstanden, auf der 3. Missionsreise, während diese beiden Thessalonicher Briefe hier Tatsache die allerersten, ältesten Briefe des Apostels Paulus sind, die uns im Neuen Testament überliefert sind. Und dabei wurde der 2. Thessalonicher Brief, nach allem, was wir wissen, nur wenige Monate nach dem 1. Thessalonicher Brief geschrieben. Wir lesen also den 1. Thessalonicher Brief, jetzt mal in dem Bewusstsein, hier den 1. und ältesten der 13 Paulusbriefe des Neuen Testamentes vor uns zu haben. Sowohl die Gemeindegründung als auch die beiden Briefe fallen alle miteinander in die Zeit der 2. Missionsreise des Apostels Paulus. Somit in die Zeit 50 bis 52 nach Christus. Also 20 Jahre nach Kreuzigung und Auferstehung unseres Herrn. Die Gemeinde in Thessalonich ist nur wenige Monate vor Abfassung des 1. Thessalonicher Briefes entstanden. Wir befinden uns also mit diesem 1. Thessalonicher Brief immer noch in der Frühphase einer ganz jungen Gemeinde. Und das sollten wir beim Lesen im Hinterkopf behalten, denn es ist erstaunlich, welche Themen Paulus diesen jungen Christen zumutet. Und das steht ganz im Gegensatz zu dem, was wir heute oft meinen, jungen Christen zumuten zu können. Themen wie Entrückung und der Tag des Herrn gehören hier bei Paulus ebenso an den Glaubensanfang wie die Themen Bedrängnis, Verfolgung und Heiligung. Was bei uns also heute oft im Raum der Gemeinde hohe Schule darstellt, gehört bei den beiden Thessalonicher Briefen noch zum Lehrgut einer jungen Gemeinde. Das macht deutlich, wie weit wir uns heute im Raum der Gemeinde von der biblischen Lehre der Apostel wegbewegt haben. Und deshalb, bei euch ist das ja nicht so ein Problem, aber deshalb sollten wir ganz bewusst auch immer wieder mutig an diesen alten apostolischen Inhalten der Evangeliumsverkündigung uns hier orientieren und nie den Eindruck haben, nee, das ist doch zu viel oder zu schwer. Nein, das hat Paulus den Thessalonichern zugemutet. Noch etwas, was auch interessant ist zu wissen, weil man sich da oft in Gedanken einen Trugschluss hingibt. Also Paulus hat diese beiden Thessalonicher Briefe während seiner zweiten Missionsreise geschrieben. So wie er den Römerbrief, den Galaterbrief, Korintherbriefe dann während der dritten Missionsreise geschrieben hat. Wir dürfen also nicht denken, weil in unserer Bibel die Apostelgeschichte kommt und dann die Paulusbriefe, als wäre die Apostelgeschichte vollständig vor Paulus quasi anzusiedeln. Die Apostelgeschichte wird ja von uns manchmal als ein Dokument für den heilsgeschichtlichen Übergang manchmal etwas stiefmütterlich behandelt. Natürlich ist es ein Dokument des heilsgeschichtlichen Überganges, aber das ist eine Schnittstelle, in der wir sehen, der Apostel Paulus mit seinen Briefen, der fängt hier schon Apostelgeschichte 16, 17 quasi an, dass wir auch die Briefe haben. Also es ist durchaus nicht so, dass die Apostelgeschichte durchläuft, dann kommen die Briefe des Apostels Paulus, sondern schon während des Ablaufs der Apostelgeschichte, spätestens zweite Missionsreise, haben wir parallel dazu die Briefe und können da schon sehen, was der Apostel Paulus eben schon den Gemeinden verkündigt hat, während wir noch ganz mittendrin im Ablauf der Apostelgeschichte sind. Also das kann uns vielleicht auch nochmal hier und da einen Blick öffnen für das, was wir in der Apostelgeschichte berichtet finden. Also wir halten fest, beiden Thessalonicher Briefe, die ersten, die frühesten des Apostels Paulus, zweite Missionsreise geschrieben, 50 bis 52, also 20 Jahre nach Kreuzigung, Auferstehung Jesu, und die Gemeinde selber ganz jung, gerade erst entstanden. Thessalonicher Griechenland. Griechenland bestand zur Zeit des Neuen Testamentes aus zwei römischen Provinzen. Im Norden war das Mazedonien und im Süden Achaia. Beide Begriffe kommen ja in den Briefen des Apostels Paulus immer wieder mal vor. Thessalonich war die Hauptstadt der Provinz Mazedonien im Norden und Korinth war die Hauptstadt der Provinz Achaia im Süden von Griechenland. Und aus dem alten Thessalonich ist heute die griechische Stadt Saloniki oder auch Thessaloniki geworden. Also die gibt es heute noch etwas entfernt von dem damaligen antiken Thessalonich. Auf dieser zweiten Missionsreise kam also das Evangelium durch den Apostel Paulus das erste Mal nach Europa. Also das ist schon was Besonderes, da dürfen wir uns ganz besonders freuen. Damit kommt das Evangelium nach Europa und es begann in Griechenland. Zunächst also in der nördlichen Provinz Mazedonien, da lief das Evangelium zunächst nach Philippi, dann in Thessalonich und dann nach Berea. Und dann kam es in die südliche Provinz Achaia, Athen und Korinth. Wir lesen das in Apostelgeschichte 16 und Apostelgeschichte 17. Und im Neuen Testament sind ja 5 von den 13 Paulusbriefen an diese ersten griechischen europäischen Gemeinden gerichtet. Zweimal Thessalonicher, zweimal Korinther, einmal Philippa. Also hier liegt schon ein Schwerpunkt in der paulinischen Briefliteratur. Von der Gemeindegründung in Thessalonich lesen wir in Apostelgeschichte 17. Und Paulus konnte wegen des Widerstandes der dortigen Juden nur ganz kurze Zeit dort bleiben. Nach Apostelgeschichte 17, Vers 2, mindestens 2 Wochen, vielleicht auch einige Wochen länger. Aber wirklich nur ein paar Wochen. Paulus war nur ein paar Wochen dort in Thessalonich. Und schreibt ihnen jetzt, wenige Monate später, diese beiden Thessalonicher Briefe mit diesen starken Inhalten. Und das ist einfach bemerkenswert. Und das Erste, was wir uns einfach merken sollten, es ist bemerkenswert, welche biblischen Inhalte Paulus dieser jungen Gemeinde in wenigen Wochen vermittelt hat. Und da können wir heute nur staunen und uns auch ganz neu ermutigen und herausfordern lassen. Und damit steigen wir jetzt in den Brief ein, in den Eingangsgruß Vers 1. Paulus und Silvanus und Timotheus, der Gemeinde der Thessalonicher, in Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wenn ihr mal in den zweiten Thessalonicher Brief reinguckt, wie dort der erste Vers beginnt, Paulus und Silvanus und Timotheus der Gemeinde der Thessalonicher in Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Also mit Ausnahme dieser kleinen Abweichung, dass es beim ersten Thessalonicher Brief heißt dem Vater und im zweiten Thessalonicher unserem Vater, ist diese Eingangsformulierung identisch. dieselben Absender, dieselbe sprachliche Formulierung fast eins zu eins. Und aus diesem fast identischen Briefeingang dieser beiden Thessalonicher Briefe und diesen drei Absendern, die auch gleich sind, sehen wir, dass diese beiden Thessalonicher Briefe tatsächlich kurz nacheinander geschrieben worden sind. Dann ganz interessant auch hier, wir sagen ja immer die Paulusbriefe. Als hätte Paulus das alles alleine gemacht. Hat er nicht. Die Absenderangabe lautet Paulus und Silvanus und Timotheus. Also drei Personen werden hier als Absender genannt. Und das muss man auch mal bewusst zur Kenntnis nehmen. Da habe ich auch wieder gestaunt, dachte, Mann, da liest man so drüber weg, ist immer nur Paulus. Und nein, drei Personen werden als Absender ausdrücklich genannt. Und wir wollen das Wort doch ernst nehmen. Also auch wenn Paulus bei dieser zweiten Missionsreise die Leitung und natürlich bei den Briefen auch die Federführung hat, keine Frage, so ist er doch kein Einzelkämpfer. Er hat Silas und Timotheus an seiner Seite. Und das ist wieder was, wo ich sage, da bleibe ich stehen, da denke ich drüber nach, das mache ich mir bewusst. Paulus hat die Dinge nicht allein durchgezogen. Er hatte Silas und Timotheus an seiner Seite. Er war eingebunden in eine Bruderschaft. Und das wäre jetzt nochmal ein tolles Thema, über die Mitarbeiter des Apostels Paulus auch mal eine Bibelreihe zu halten. Mose brauchte einst Aaron und Hur an seiner Seite. Jesus sandte die Jünger paarweise aus. Die Ältesten der Gemeinde sollen immer zu mehreren die Leitung der Gemeinde innehaben. Es gibt diesen Begriff Ältesten für das Neue Testament immer nur im Plural. Nie nur als ein Einzelkämpfer. Also das ist interessant. Das ist ein biblisches Prinzip vom Herrn aus, das bis heute gilt. Wir sollen keine Einzelkämpfer sein. Gott stellt uns in die Gemeinschaft der Gemeinde. Er stellt Brüder und Schwestern an unsere Seite. Zur Ermutigung und zur Korrektur. Und wisst ihr was? Wir brauchen beides. Wir brauchen beides. Oft brauchen wir diese Ermutigung. Und da hoffe ich, dass wir einander so eine Barnabasse sind. So eine Söhne und Töchter des Trostes, die einander Mut zusprechen. Dass wir uns gegenseitig ermutigen. Und es gibt doch so viele bedrückende Dinge. Im persönlichen Leben, aber doch auch in der Welt, in der wir leben. Uns ermutigen, einander nachgehen. Miteinander also einfach uns trösten und stärken, aber auch uns korrigieren. So manch einer meidet die Gemeinschaft, weil er die Korrektur nicht will. Es gibt so viele, die ihr Ding nur durchziehen wollen. Nein, wir brauchen beides. Was habe ich mich in meinem Leben schon mit meiner Frau gerieben? Ja? Sag einmal, ich bat den Herrn um Demut und Geduld und er schenkte mir meine Frau. Ja. Also, so macht Gott das. Er trichtert uns nicht Demut und Geduld ein, sondern er führt uns in Lebensverhältnisse, wodurch er das in uns wirkt. Ja, so macht Gott das. Also, Gemeinde ist auch immer wieder etwas, wo wir auch im Reiben aneinander und im Ringen miteinander Korrektur erfahren. Ich habe so oft bei uns in der Gemeindeleitung schon gesagt, Leute, also wir haben ja heute wieder zwei Schritte vor, einen Schritt zurück. Und manchmal wünschte ich mir das so wie bei anderen, dass einfach, da trifft jetzt hier die Entscheidung und wir ziehen alles durch. Manchmal würde man schneller vorankommen, aber manchmal auch nur in die falsche Richtung. Also ich habe immer wieder gedacht, wie gut, dass andere Leute da waren, die manchmal verhindert haben, dass die Dinge so gelaufen sind, wie ich das gewollt hätte. Wir brauchen die Korrektur. Also stellen wir uns dem in der Gemeinde. Paulus hat das gehabt. Er lebte in dieser Bruderschaft mit anderen bis hinein in diesen Dienst der Reise und der Briefe. Und deshalb meine Ermutigung auch hier, sucht auch diese Gemeinschaft der Geschwister nicht nur hier in dem Rahmen als Hörgemeinschaft. Ja, man kann nochmal 15 Minuten Worte wechseln, das ist schön. Aber sucht die Gemeinschaft über diese Versammlung in der Hörgemeinschaft unter Gottes Wort hinaus, in Zweierschaften oder in Gebetsgruppen oder in Hauskreisen, wie auch immer. Ihr braucht Wir brauchen einander im Austausch miteinander. Gemeinsam beten, gemeinsam Dinge besprechen, gemeinsam Fragen stellen können. Das kann man ja in diesem Rahmen nicht immer so. Von daher meine Ermutigung, nehmt das auf. Ich habe Zweierschaften und kleine Gebetsgruppen habe ich als so segensreich und hilfreich empfunden. Und da steht man zusammen und kann wirklich sich ganz doll auf diesem Weg hin zu Christus begleiten und helfen. Aus dem Eingangsgruß der Gemeinde wird dann noch etwas anderes deutlich, was ich interessant finde. Der Gemeinde der Thessalonicher, in anderen Briefen schreibt Paulus der Gemeinde in Korinth oder in Kolossä oder also Gemeinde der Thessalonicher, meint auch die Gemeinde dort in Thessalonich, in Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Also, ich sag mal so, vorne steht ja die Adresse auf dem Brief. Das ist eine doppelte Adresse. Das ist einmal die Adresse in Thessalonich und dann ist es die Adresse in Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Das wird in anderen Briefen, im 1. Korintherbrief, im Philipperbrief, im Kolosserbrief, da schreibt Paulus das noch prägnanter, noch kürzer, ja, an die Heiligen in Christus in Korinth, in Christus in Kolossä, in Christus in Philippi. Also das ist faszinierend, wie er diese doppelte Existenz der Gemeinde schon im Eingangsgruß bei dem Adressaten so wunderbar nebeneinander ausdrückt. Also, Gemeinde heute in dieser Welt lebt immer in einer doppelten Existenz. Auf der einen Seite existiert Gemeinde immer als konkrete Ortsgemeinde. Hier ist es die Gemeinde der Thessalonicher. Gemeinde hat also in dieser Welt immer einen irdischen Leib. Eine konkret irdische Existenz an einem konkreten Ort mit konkreten Lebensbezügen und Aufgaben. Gemeinde ist kein abgehobenes, abstraktes, rein geistliches Gebilde, sondern Gemeinde hat heute wie jeder Mensch, auch eine konkrete irdische Leiblichkeit und Daseinsform. Und diese nüchterne Sichtweise ist wichtig für unsere Einstellung zur Gemeinde und unseren Dienst in der Gemeinde. So wie wir als Menschen an unserem irdischen Leib viele äußerlichen Dinge verrichten müssen, so auch an der Ortsgemeinde. Manch einer lebt heute aber in einer falschen Übergeistlichkeit, indem er sich nur auf den unsichtbaren Leib Christi fokussiert und meint, die konkrete Ortsgemeinde nicht mehr zu brauchen. Und das ist ein großer, großer Irrtum. So wie der Mensch und sein Körper gehören auch der Christ und seine Ortsgemeinde zusammen. Wir sind immer hier in dieser Welt Gemeinde der Thessalonicher, Gemeinde der Berliner, Gemeinde der Dorfchemnitzer. Immer konkret. Wisst ihr, wenn wir vom Herrn neu gezeugt werden, diesen neuen geistlichen Mensch, den Christus in uns tragen dürfen, dann behalten wir trotzdem hier in dieser Zeit immer noch unser Leib. Und Christus lebt in unserer Leiblichkeit und gebraucht unsere Leiblichkeit. Wir wissen, dass wir später, wenn wir beim Herrn sind, mal was haben werden? Einen Geist. Leib. Wieder interessant. Also selbst wenn wir bei Christus sind, werden wir nicht nur als eine geistlich nebulöse Daseinsform existieren. Wir werden eine Leiblichkeit haben, aber es wird kein aus Fleisch und Blut sein, sondern eine Geistleiblichkeit, aber eine Leiblichkeit. Also, mir ist wichtig, dass wir so wie wir als Menschen das akzeptieren, dass der Christus in mir trotzdem jeden Tag mehrfach essen muss, sich jeden Tag waschen muss, ich hoffe, ihr haltet das auch so, dann ist das auch für die Gemeinde heute so, Ortsgemeinde, braucht eben auch Leute, die den Saal sauber machen, die sich um die Technik kümmern, die die Toiletten putzen, die die Jobs mit Behörden und mit weiß ich wem machen. Wir können Gemeinde nicht nur als ein geistliches Überabstraktum verstehen. Natürlich der Leib Christus, der ist dieses rein geistliche Konstrukt in Christus, aber er manifestiert sich, er lebt immer heute in dieser Existenz einer Ortsgemeinde. Da macht er sich fest, auch wenn das nie ein 1:1 ist. Und deshalb ist es mir wichtig, ich freue mich riesig jetzt, ihr übertragt hier auch. Und für jeden, der nicht mehr kommen kann, der weit weg ist, der irgendwo nichts hat, der krank ist, der alt ist, ein Segen. Ein Segen. Ich freue mich für alle, die auf die Art und Weise mit uns zusammen sein können, die sonst nicht da sein könnten. Aber wenn das zum Versucher dafür wird, dass ich lieber zu Hause am Sonntagmorgen im Pyjama mit einer Tasse Kaffee den Vormittag verbringe, dann ist der Teufel gekommen und hat etwas, was durchaus auch segensreich sein kann, schon wieder missbraucht und uns zur Verfügung benutzt. Wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, das wieder körperlich zusammen sein, da legt der Herr eine besondere Verheißung drauf. Von daher einen herzlichen Gruß an alle, die zu Hause sind. Segen, Freude, Begegnung mit dem Herrn. Und wer noch krauchen kann, das nächste Mal auch hier ganz herzlich willkommen. Ja. Also, konkrete Leiblichkeit, auch von der Gemeinde, so wie wir das bei uns auch haben. Und darum sind auch die Dienste in der Gemeinde. Wir brauchen Leute, danke Steffen, der Technik macht. Wir brauchen Leute, die Äußerlichkeiten machen. Und nicht nur Leute, die hier vorne stehen. Das sind Dienste, die braucht die Gemeinde. Und das sind Dienste für den Herrn. Danke. Und auf der anderen Seite ist Gemeinde Gottes eben viel mehr als nur eine irdische Organisationsform. Die Thessalonicher leben eben nicht nur in Thessalonich. Geistlich leben sie in Gott, dem Vater und in dem Herrn Jesus Christus. Und diese geistliche Dimension unserer Existenz, der müssen wir uns immer bewusst sein. Hier ist unser eigentlicher Lebensraum. Hier ist unsere wahre Heimat. Hier liegt das Fundament, das Wesen und der Auftrag unserer Existenz als Gemeinde. Aber es bleibt der Doppelcharakter. Gemeinde der Heiligen und Geliebten Gottes in Dorf Chemnitz in Christus. Immer beides. Haltet es fest. Ich war gestern in Annaberg-Buchholz. Das ist eine Stadt, ne? Ich habe mir sagen lassen, da liegt eine Stadt liegt unten im Tal. Und ein Teil liegt oben auf dem Berg. Eine Stadt, eins unten im Tal, eins oben auf dem Berg. Also so wie Annaberg-Buchholz offensichtlich eine Tal- und eine Bergexistenz hat, haben wir immer diese Existenz Dorf Chemnitz Christus. Eins. Die Thessalonicher sind eine Gemeinde, von der wir lernen können. Sie kann uns in vielem ein Vorbild sein. Und das ist wichtig, weil es heute so viele Konzepte für Gemeindebau und Gemeindewachstum gibt, dass ich so froh bin, dass wir in unserer Bibel hier ein biblisches Modell für das haben, wie Gott sich Gemeinde, Ortsgemeinde vorstellt. Ich möchte von diesen vielen Dingen, die man hier von den Thessalonichern und der Gemeinsamkeit mit Paulus lernen kann, möchte ich mal drei Dinge herausgreifen. Die Thessalonicher haben erstens einen Glauben, von dem wir lernen können. Sie haben zweitens eine Verkündigung, von der wir lernen können. Und sie haben drittens eine Bekehrung, von der wir lernen können. Wir beginnen erstens mit dem Glauben, von dem wir lernen können. Wir lesen weiter die Verse 2 und 3. Wir danken Gott alle Zeit für euch alle, indem wir euch erwähnen in unseren Gebeten und unablässig vor unserem Gott und Vater an euer Werk des Glaubens gedenken und der Bemühung der Liebe und des Ausharren der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. So wie Gott sich uns in der Trinität von Vater, Sohn und Heiligem Geist offenbart, ist der Mensch im Bilde Gottes erschaffen, ein Wesen aus Geist, Seele und Leib. Besteht der Tempel, das Haus Gottes, aus Vorhof, Heiligtum und Allerheiligstem? Durchlaufen wir im Glauben die geistlichen Wachstumsphasen nach 1. Johannes 2 als Kinder, Jünglinge und Väter? Und entfaltet sich unsere Gottesbeziehung eben in dieser Trilogie von Glaube, Liebe und Hoffnung? Wird ganz oft erwähnt, 1. Korinther 13, 13, Kolosser 1, 3 bis 5, 1. Thessalonicher 5, 8. Immer wieder diese Trilogie. Das war Paulus wichtig, dass unsere Gottesbeziehung sich in dieser Trilogie Glaube, Liebe, Hoffnung ganz konkret entfaltet. Wir leben im Glauben an Gott, in der Liebe zu Gott und in der Hoffnung auf Gott. Auch wieder interessant, in der Musik ist der Dreiklang das zentrale Element der Harmonie. Und so ist dieser Dreiklang aus Glaube, Liebe und Hoffnung eben das zentrale Element eines Lebens in der Harmonie mit Gott. Und wie sehr sehen sich die Menschen nach diesem Dreiklang der Harmonie, nach einem festen Glauben, einer tiefen Liebe und einer echten Hoffnung. Und in der Christusbeziehung ist uns dieser Dreiklang der Harmonie geschenkt. Was für ein Privileg! Unser Leben erfüllt von Glaube, Liebe und Hoffnung. Allein dafür müssten wir Gott jeden Tag danken und anbeten. Herr, danke, dass du mir das geschenkt hast. Glaube, Liebe und Hoffnung. Doch das Besondere bei den Thessalonichern bestand jetzt darin, dass Glaube, Liebe und Hoffnung nicht allein geblieben sind. Jedes dieser drei hat ein Gegenüber gefunden, durch das es ergänzt wird. Paulus bildet deshalb drei Begriffspaare. Er sagt Werk des Glaubens, Bemühung der Liebe, Ausharren der Hoffnung. Glaube, Liebe, Hoffnung sind schon oft das Opfer von Missverständnissen und Einseitigkeiten geworden. Und deshalb bindet Paulus in unserem Bibelwort diese drei Begriffe zu Begriffspaaren zusammen. Und diese Formulierungen sind einfach genial, was wir Menschen in unserem Denken auseinanderreißen und theologisch gegeneinander ausspielen, bindet Paulus hier schlicht zusammen. Werke und Glauben, Bemühung und Liebe, Ausharren und Hoffnung. Glauben, Lieben und Hoffen, das ist wieder diese geistliche Seite, die Gott durch seinen Heiligen Geist in uns schenkt und wirkt. Das ist in uns, durch den Geist Gottes, durch den Christus in uns. Wunderbar. Aber es soll ja nicht hier bleiben. Es soll ja nach außen gehen. Es soll ja irgendwo ankommen, bei anderen. Und deshalb brauchen wir die Werke, die Bemühung und das Ausharren. Das sind die drei, durch die diese geistlichen Geschenke, die wir in uns haben dürfen, ins Leben kommen. Alltagstauglich werden, irgendwo ankommen und nicht nur hier drin im Verborgenen bleiben. Glaube braucht die Werke, die aus dem Glauben heraus nach außen treten und geschehen. Liebe ist eine reine Worthülse, wenn sie nicht auch in einer Bemühung konkret wird. Und Hoffnung kann ohne das Ausharren, ohne das Drunterbleiben in bestimmten bedrängten Situationen diese Alltagsbelastung nicht bestehen. Wir brauchen diese Ergänzung von Glauben, Lieben und Hoffen durch Werke, Bemühungen und Ausharren. Wir müssen erkennen, dass das also keine Gegensätze sind, sondern lebensnotwendige Ergänzungen. Denn Werke ohne Glauben führen in Gesetzlichkeit. Glaube ohne Werke ist tot. Liebe ohne Bemühung ist reine Gefühlsduselei. Bemühung ohne Liebe ist nur Krampf. Ausharren ohne Hoffnung führt in die Resignation. Hoffnung ohne Ausharren in die Schwärmerei. Und deshalb sollen Glaube, Liebe und Hoffnung in unserem Leben nicht allein bleiben, sondern durch Werke, Mühe und Ausharren alltagstauglich werden, ins Leben kommen, konkret werden. Wäre diese paulinische Paarbildung mehr beachtet worden, die bei den Thessalonichern ganz selbstverständlich gelebt wurde und die Paulus deshalb so lobt, hätte sich manche ungesunde, einseitige Entwicklung und viel theologischer Streit vermeiden lassen. Lasst uns das deshalb immer zusammenhalten, wie Paulus und die Thessalonicher. Werke und Glauben, Bemühung und Liebe, Ausharren und Hoffnung zusammenhalten. Damit kommen wir zum Zweiten. Die Thessalonicher haben eine Verkündigung dort erlebt, von der wir lernen können. Wir lesen die Verse 4-8. Wir kennen von Gott, geliebte Brüder, eure Auserwählung. Ich weiß ja nicht, wie euch das geht, da hätte ich eigentlich schon immer gesagt, Mensch, Paulus, woher kennst du die denn? Woher weißt du das? Vers 5. Denn, jetzt kommt die Begründung, denn unser Evangelium erging an euch nicht im Wort allein, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Ihr wisst ja, als was für Leute wir um euretwillen unter euch auftraten. Und ihr seid unsere Nachahmer geworden und die des Herrn, indem ihr das Wort in viel Bedrängnis mit Freude des Heiligen Geistes aufgenommen habt, sodass ihr allen Gläubigen in Mazedonien und in Achaia, also Nord- und Südprovinz, zu Vorbildern geworden seid. Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erschollen. Nicht allein in Mazedonien und in Achaia, sondern in jedem Ort ist euer Glaube an Gott hinausgedrungen. Also der Ausgangspunkt für alles ist die Auserwählung der Thessalonicher durch Gott. Und das wissen wir ja. Da ist unser Anker, da ist unser Fundament, da ist unser Grund vor Grundlegung der Welt, auserwählt in Christus. Und jetzt ist es interessant, dass Paulus sagt, ich erkenne, dass ihr auserwählt seid vom Herrn. Woran erkennt ihr das? Die göttliche Erwählung wurde für den Apostel daran erkennbar, wie Gott durch sein Wort in ihrer Mitte wirkte. Und das fing bei der Verkündigung an. Denn diese geschah nicht im Wort allein. Als ich das so gelesen habe, dachte ich erstmal, oh, das ist aber eigentlich mein Anliegen. Allein das Wort. Allein das Wort. Darum geht's doch. Das ist doch seit Luther uns wieder ganz neu groß geworden. Allein das Wort. Und Paulus sagt, nicht im Wort allein. Wie meint er das? Er meint nicht, dass wir nicht allein das Wort predigen sollen. Aber er meint, die Predigt dieses Wortes darf nicht allein im Wort nur geschehen. Da muss noch etwas zukommen. Darum sagt er nicht im Wort allein, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Wenn die Verkündigung des Wortes nur allein im Wort geschieht, dann ist es theoretisch, dann sind es Gedankengebäude, dann sind es Richtigkeiten, dann sind es Worthülsen, dann sind es Dinge, die wir abhaken. Ja, das ist richtig, das muss ich hören. Und das sehe ich auch so. Und mehr ist es da nicht. Im Wort allein ist tote Theorie, toter Glaube. Und darum sagt Paulus, gerade Paulus, wer immer das Wort in die Mitte stellt, der sagt, nicht im Wort allein, sondern da muss Kraft, da muss der Heilige Geist mit dazukommen. Der Heilige Geist, der in der Kraft dieses Wort lebendig macht, der durch dieses Wort unser Leben verändert und der uns gebraucht, das auch hinauszutragen. Das gehört dazu. Das tote Meer ist deshalb tot, weil es immer nur Zufluss hat. aber kein Abfluss. Und dann verdunstet und versalzt und stirbt das Ganze. So ist es auch im Glauben. Nicht im Wort allein. Es muss immer auch im Heiligen Geist und in der Kraft, in der Vollmacht und in der Gewissheit geschehen. Und ich habe manchmal Sorge, dass wir durch den Missbrauch und das Überzogene und Schwärmerische, was in manchen Gemeindekreisen rund um den Heiligen Geist geschieht, dass uns da noch am Ende hier ein Schatten darauf fällt, was wir in dem Heiligen Geist von Gott her haben und brauchen. Und das dürfen wir uns nicht nehmen lassen durch den Missbrauch, der in anderen Kreisen an diesem Thema geschieht. Wir müssen das biblisch Richtige und Gesunde festhalten und dürfen uns das nicht durch irgendwelche schwärmerischen Überziehungen woanders nehmen lassen. Paulus sagt, nicht im Wort allein. Das ist zu wenig. Sondern in Kraft, in heiligem Geist und in großer Gewissheit. Diese vollmächtige Verkündigung ist aber nur der erste Schritt. Es ging damit weiter, wie die Thessalonicher dieses Wort jetzt aufnahmen. Nämlich in viel Bedrängnis mit Freude des Heiligen Geistes. Das ist ja schon wieder der Heilige Geist. Also der Heilige Geist ist im Verkündigen und der Heilige Geist ist im Hören entscheidend. Und die Thessalonicher haben in viel Bedrängnis es doch aufgenommen mit Freude des Heiligen Geistes. Obwohl sie sich mit dem Evangelium Bedrängnis, Widerstand, Leiden und Verfolgungen einhandelten, ließen sie sich davon doch nicht abbringen. Den Thessalonichern ging es nicht um die Frage, was uns das bringt. Da ging es nicht um ein Wohlfühl- und Wohlstandsevangelium. Da ging es um die tiefe innere Freude des Heiligen Geistes im Leben mit Jesus, mitten in Bedrängnis und Leiden. Und diese Bereitschaft zu Kreuz und Leiden prägte die Art, wie sie das Wort aufnahmen. Nicht oberflächlich, sondern mit Tiefgang. Und so konnte das Wort dann auch in ihnen tiefe Wurzeln schlagen. Doch auch damit hört es nicht auf. Das Wort hatte in ihrem Leben praktische Auswirkungen. Die Thessalonicher wurden zu Nachahmern der Apostel und des Herrn und dadurch ihrerseits zu Vorbildern für andere. Das ist eine ganz interessante Wirkungsreihe, dass wir hier haben Nachahmer unseres Herrn und des Apostels Paulus und durch das Nachahmen unsererseits wieder Vorbilder für andere zu werden. Und das alles hat es eben konkret mit dem, wie leben wir diesen Glauben mit Christus zu tun. In viel Bedrängnis, mit Freude des Heiligen Geistes. Damit komme ich zu dem dritten Punkt, zu der Bekehrung, von der wir lernen können. Die Verse 9 und 10, sie selbst erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch hatten und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet von dem kommenden Zorn. Es gibt heute viele oberflächliche Bekehrungen, die diesen Namen nicht verdienen. Da wird schnell mal ein Übergabegebet gesprochen und schon nennt man das dann eine Bekehrung. Und so kommt man vielleicht zu schnell beeindruckenden Zahlen und Erfolgsmeldungen, doch hier in unserem Text wird beschrieben, wie eine wahre, eine echte Bekehrung aussieht. Das erste Element einer echten biblischen Bekehrung ist, wir euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt. Achtet auf die Präposition. Von zu. Der erste Schritt einer echten Bekehrung besteht also darin, eine 180-Grad-Wendung zu vollziehen. Weg von dem Götzen hin zu Gott. Eine echte Bekehrung ist immer beides. Ein Weg von und ein Hin zu. Es beginnt mit einer klaren Trennung, mit einer Abkehr von den Götzen dieser Welt. Und wir haben schon wieder einen schwierigen Zugang. Was sind denn Götzen heute? Und wir denken an irgendwelche veralteten Figuren aus Holz oder Stein. Luther sagt, alles, woran du dein Herz hängst, das ist dein Götze. Alles, woran du dein Herz hängst, das ist dein Götze. Götzen müssen also gar nicht an sich immer schlechte oder unmoralische Dinge sein. Es ist die Bedeutung, die Wertigkeit, der Platz in unserem Leben, was etwas zu unserem Götzen macht. Und das können gute Dinge sein, die in unserem Leben eine falsche Wertigkeit bekommen, eine Stellung bekommen, die ihnen nicht zukommt. Denkt an Abraham. Warum verlangt Abraham, Gott von Abraham, seinen Isaak zu opfern? Na, weil Abraham genau in dieser Gefahr stand, dass dieser Isaak für ihn zum Götzen wird, dass darin noch wunderbar prophetische Abbilder auf den Vater und den Sohn, auf Golgatha, ja, wunderbare prophetische Dinge sind hier abgebildet. Aber vordergründig im aktuellen Lebensvollzug war das erstmal diese seelsorgerliche Sache. Da hat der Abraham so lange gewartet und dann tritt's ein. Und jetzt konnte dieser Isaak ihm so schnell zum Götzen seines Lebens werden. War Isaak schlecht? Nein. War Isaak die Erfüllung einer Verheißung Gottes? Ja. Man kann nichts Göttlicheres in seinem Leben haben als einen Isaak. Und trotzdem kann dieser von Gott geschenkte Isaak einem Menschen zum Götzen werden, wenn er die falsche zentrale Stellung in meinem Leben einkommt, wenn ich ihn so hoch, so wichtig in meinem Leben achte, dass er diese Stellung einnimmt, die nur Gott selbst gebührt. Ich habe eine Predigt gehalten über Abraham und Isaak und sagte mir Andreas Schäfer, Mann, das hat mich angesprochen, dass selbst die Lahö mir nicht zum Götzen wird. Dachte ich, wow, kann das sein? Ein Gotteswerk? Ja, selbst das kann in meinem Herzen eine Stellung einnehmen, der es nicht zukommt. Da müssen wir immer wieder lernen, loszulassen und vom Herrn aus zu sagen, Herr, du bist die Mitte und wenn du die geistlich guten Dinge, ich will nicht, dass irgendetwas mir wichtiger und höher und zentraler steht als du. Für den einen wird sein Geld zum Götzen, für den anderen seine Karriere, für den einen sein Haus, für den anderen sein Auto, für den einen sein Kind, für den anderen sein Partner. Mein Götze in meiner Jugend war der Sport. Ich habe Handball gespielt, wir sind 3-mal Berliner Meister geworden mit der Mannschaft, war eine gute Sache. Aber wann waren die Spiele? Wochenende, Samstag, Sonntag. Und wo war ich, wenn ein Spiel war? Na, mit der Mannschaft in der Sporthalle. Habe ich trotzdem an Gott geglaubt? Aber ja, ich war überzeugt, dass es Gott gibt. Aber wo war ich? In der Sporthalle. Das habe ich gelebt. Und mir ist daran mal so klar geworden, es kommt darauf an, was hat die Vorfahrt in meinem Leben? Und woran merkt man, wenn man an eine Kreuzung kommt, ob eine Vorfahrtsregelung dann wirklich gilt und eingehalten wird? Da kommst du an eine Kreuzung rechts vor links, ganz normal, kennt ihr alle. Gibt's auch im Erzgebirge, ne? Oder?
Ja.
Wenn nur ein Auto an diese Kreuzung kommt, spielt diese Vorfahrtsregelung dann irgendeine Rolle? Nein. Dieses eine Auto kann immer fahren. Merken, ob die Vorfahrtsregelung wirklich gilt, rechts vor links, merkst du erst dann, wenn mindestens 2 Autos gleichzeitig an die Kreuzung kommen. Und so ist es in unserem Leben auch. Erst da, wo wir 2 Termine haben, wo Dinge kollidieren, entscheidet sich, was hat die Priorität in meinem Leben. Und wenn es dann andersrum wegfällt, dann können wir daran merken, wow, ich sage immer Jesus und klar und kein Götz und er ist der Herr und er ist die Nummer 1, aber an dieser Stelle in meinem Leben lebe ich das gar nicht, sondern da lebe ich das genau umgekehrt. Und wisst ihr, dieses Weg von Das ist eben nicht nur eine Sache, die einmal ganz am Anfang geschieht, sondern diese Götzen, die schleichen sich durch die Hintertür immer wieder unser Leben ein. Da müssen wir wachsam sein und immer wieder mal uns vom Geist zeigen lassen, wow, hier muss ich wieder ganz neu dieses Weg von praktizieren. Da ist etwas in meinem Leben rangewachsen zu einer Bedeutung, die ihm nicht zukommt. Eine echte Bekehrung besteht aber nicht nur in der Abkehr, in dem Weg von, sondern auch in dem Hinzu. Es gibt im geistlichen Leben kein geistliches Vakuum. Wo Götzen weichen, muss der leere Raum durch den Herrn ausgefüllt werden. Sonst kommen die Götzen mit doppelter Macht zurück. Und deshalb erkennt man eine echte Bekehrung daran, dass sie zur Folge hat, zweitens dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Zu dienen. Hier liegt die Bestimmung und der Sinn unserer Bekehrung, dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Nicht das für richtig zu erachten, sondern ihm zu dienen. Wir sind bekehrt. Warum? Um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Das ist das Ziel. Das soll jetzt unser Leben ausfüllen und ausmachen. Und wo eine Bekehrung nicht in den Dienst führt, da werden in das bestehende Vakuum früher oder später wieder die Götzen einkehren. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns vom Herrn auch ganz praktisch und konkret in seinen Dienst nehmen lassen. Und in der Gemeinde gibt es dafür so viele Möglichkeiten. Gemeinde ist nicht nur Hörgemeinschaft, einmal zusammen einer redet, die anderen hören. Gemeinde ist Familie Gottes. Gemeinde ist Ausbildungsstätte Gottes. Ein Ort, wo Menschen eben nicht nur konsumieren und mitschwimmen, nicht nur hören und nehmen, sondern auch ihrem Herrn dienen soll. Das sollen wir lernen. Das ist eine Ausbildungsstätte hier für die großen, herrlichen Aufgaben, die der Herr dereinst für uns seine Gemeinde hat. Und dieser Dienst darf sich jetzt aber natürlich nicht nur auf die Horizontale beschränken, sondern dieser Dienst für den Herrn braucht immer noch diese andere Dimension, diese vertikale Ausrichtung. Sonst läuft er tot, sonst wird er zum Sozialdienst, sonst wird er zum Frust. Wir brauchen immer parallel die nächste Dimension, das Vertikale. Und das beschreibt hier unser Text mit dem Wort, dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten. Die Erwartung unseres wiederkommenden Herrn, die gibt uns doch erst die Motivation, die Ausrichtung für diesen Dienst. Was wir tun, das tun wir für Jesus, für ihn, in der freudigen Erwartung seines Kommens. Wir wollen uns doch einmal nicht schämen müssen, wenn wir ihm in die Augen schauen, weil wir für alles in unserem Leben Zeit, Kraft und Ressourcen hatten, aber nicht für den Dienst für ihn. Und dass wir uns verloren haben in dieser Welt und gar nicht ausgerichtet waren auf ihn. Für das viele, was wir mitgeschleppt haben, was uns blockiert, belastet, ausgefüllt hat und doch nur eine Nichtigkeit war. Also wir wollen unser Talent nicht vergraben und wir wollen uns in dieser Welt nicht verlieren. Wir wollen unseren Dienst treu tun, bis er kommt. Und die Vorfreude auf ihn, die gibt uns Kraft und Mut zum Dienst. Finde ich so schön, wie Paulus hier schreibt, und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten, Jesus. Also ich weiß nicht, wenn ihr den Text liest, ob ihr das merkt. Man spürt förmlich, mit welcher Freude und Liebe Paulus diesen Namen Jesus hier ausspricht. Ja, Christus, das ist sein Titel. Christus, der Messias, der Gesalbte Gottes. Aber Jesus, das ist sein Name. Und Paulus spricht ihn mit so einer Liebe und Freude aus. Jesus. Und ich wünsche, dass uns das nie verloren geht. Dass das in unserem Leben immer der Pulsschlag ist. Es geht um Jesus. Und ich weiß nur, ich bin einmal beim Arzt gewesen, schon Jahre her, da habe ich irgendeine Spritze bekommen, die war so ein Klopper. Da hätten die mich eigentlich oben behalten müssen noch für eine Stunde. Das hat die eine Arzthelferin nicht gewusst und hat mich dann gleich wieder runtergeschickt. Und dann bin ich auf der Straße, kaum dass ich unten war, habe ich einen Abgang gemacht und habe da auf der Straße dann gelegen. Und dann sagte mir später einer, du, als du da gelegen hast und dann bewusstlos warst, dann hast du nur gesagt, Jesus. Ja, Jesus. Und die ganzen umstehenden Leute haben gesagt, Jesus. Und das fand ich schön. Ich dachte, das muss der Pulsschlag unseres Lebens sein. Jesus. Und wir können manchmal gar nichts beten oder noch konkret formulieren. Ich habe von so viel Krankheitsnöten gehört, die Seele und den Mund so zumachen, dass alles das, was wir sonst so in unserem Kopf hatten, und dass das gar nicht geht. Aber dieses Jesus, ja, Jesus, das soll uns bleiben. Und Paulus ergänzt diesen herrlichen Namen mit den Worten, der uns errettet von dem kommenden Zorn. Der Name Jesus bedeutet ja Retter. Und Paulus kann diesen Namen also gar nicht aussprechen, ohne voll Freude jetzt auch die Errettung mitzudenken, die uns in ihm geschenkt ist. Jesus errettet uns von dem kommenden Zorn. Es gibt einen gegenwärtigen Zorn Gottes. Dieser besteht nach Römer 1 darin, dass er den Menschen hingegeben hat an seinen eigenen Willen. Das ist der gegenwärtige Zorn Gottes. Doch die Bibel spricht auch von einem kommenden Zorn Gottes. Und dieser besteht zum einen in den schrecklichen Gerichtskatastrophen, die über diese Welt kommen werden. Das Buch der Offenbarung berichtet davon. Zum anderen aber besteht dieser kommende Zorn Gottes eben auch in seinem Endgericht, in dem Gericht vor dem großen weißen Thron. Und hier wird darüber entschieden, wo der Mensch seine Zukunft verbringt, in der Gegenwart Gottes oder fernab vom Angesicht des Herrn im See des Feuers. Ist also eine sehr ernste Sache, dieser kommende Zorn Gottes. Doch wir lesen hier für uns, für die Gemeinde, Jesus rettet uns von dem kommenden Zorn. Er rettet uns von dem Schuldspruch, der Verurteilung im letzten Weltgericht. Also ist jetzt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Wer an ihn glaubt, kommt nicht ins Gericht. Er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Jawohl, er rettet von dem kommenden Zorn. Aber er rettet uns auch von den kommenden Gerichtskatastrophen, die in der Zeit der großen Drangsal als Ausdruck des Zornes und Gerichtes Gottes über diese Welt kommen werden. Es bleibt dabei, wie Paulus es sagt, wir müssen durch viele Trübsale ins Reich Gottes eingehen. Das ist keine Frage. Aber die Gemeinde ist nicht Gegenstand des kommenden Zornes Gottes. Denn die Gemeinde ist eins mit Christus. Und wie könnte Christus jemals noch Gegenstand des Zornes Gottes sein? Trübsal, Leiden, Verfolgung hat die Gemeinde durch alle Jahrhunderte hindurch durchmachen müssen. Das bedeutet nicht, wir kommen hier fein raus und dass es bei uns im Westen so bleibt, wie es ist. Das heißt es nicht. Wir sind nicht errettet von Verfolgung, Trübsal und Drangsal. Aber wir sind errettet vor dem kommenden Zorn. Weil wir Jesus gehören, in Christus sind und nie mehr dieser Herr und seine Gemeinde ein Gegenstand des Zornes Gottes sein können. Er rettet uns also sowohl vor der Verurteilung im Endgericht als auch vor den Gottesgerichten der apokalyptischen Katastrophen am Tag des Herrn, wie sie uns in Offenbarung 6 bis 19 geschildert werden. Und das hat er uns hier zugesagt. Und diese Hoffnung wollen wir uns auch nicht rauben lassen. Haben wir Jesus als Retter und Herrn unseres Lebens angenommen, dann haben wir mit dem Retter auch die Rettung vor dem kommenden Zorn. Heilsgewissheit ist die Krönung einer echten Bekehrung. Und die wollen wir uns nicht rauben lassen. In diesem Sinne halten wir das fest, dem lebendigen und wahren Gott zu dienen, seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten. Und ich glaube, Augustinus war es mal, der gesagt hat, dass die Wiederkunft des Herrn nicht derjenige liebt, der sagt, sie kommt noch lange nicht. Aber auch nicht derjenige, der diese Wiederkunft des Herrn liebt, der sagt, oh, sie kommt schon morgen, sie kommt morgen. Sondern derjenige, die Wiederkunft des Herrn liebt, der sie jeden Tag so erwartet, als würde sie heute sein. Ja, es geht nicht um den Zeitpunkt, es geht nicht um die Berechnung, es geht um die innere Lebenshaltung. Jeden Tag so in dieser Bereitschaft auf ihn zu sein und dass die Zeit sich zuspitzt und der Tag immer näher rückt. Dazu muss man heute, denke ich, kein Prophet mehr sein. Ja, das merkt man heute sehr klar. Und das lasst uns festhalten. Und in dieser Ausrichtung und Hoffnung lasst uns fröhlich unseren Weg gehen. Und wir hatten gerade auf der La Höhe dieses Seminar Rainer Wörz und ich, Prophetie und Endzeit. Und da kommen so viele mal an, das halte ich gar nicht aus, was da alles kommt und so. Ich sage, was schreibt der Apostel Paulus in Römer 12, 12? Seid fröhlich in Hoffnung. Seid fröhlich in Hoffnung. Und das hat was damit zu tun, dass wir durch Jesus errettet sind von dem kommenden Zorn. Da lassen wir uns nichts einreden vom Antichrist und den Katastrophen, wir müssen durch, sondern wir haben unseren Herrn und mit ihm die Rettung vor dem kommenden Zorn. Deshalb sind wir fröhlich, heben die Häupter empor, weil wir wissen, unsere Erlösung naht. Amen. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir so sehr, dass du dich mit uns unlöslich verbunden hast für Zeit und Ewigkeit. Herr, dass alles, was uns betrifft, dich betrifft, alles, was dich betrifft, uns betrifft, dass wir wirklich mit dir wie in einem Leib, in einem Organismus zusammengebunden sind. Und Herr, du siehst aber auch, wie diese irdische Existenz hier in dieser Leiblichkeit, wie oft die uns noch drückt und schwerfällt und anficht. Und ich bitte dich, dass du uns diese Freude und dieses innere Ja auch zu der doppelten Existenz unseres Lebens heute in dir und dann aber eben auch in dieser Welt ganz konkret an einem Ort, dass wir das annehmen, dass wir es bejahen und dass wir einfach dich in uns leben lassen und dass wir es nicht nur in der Theorie unseres Kopfes, sondern in der Praxis unseres Lebens Wirklichkeit werden lassen, dass du unser Herr bist. Und dass wir Glaube, Hoffnung und Liebe von dir geschenkt bekommen haben. Und ich bitte dich, lass jetzt auch aus diesem Glauben die Werke und aus dieser Liebe die Bemühung und aus dieser Hoffnung das Ausharren in uns entstehen, damit es hineinkommt aus dem bloßen Wissen ins Werden und ins Leben. Herr, wir beten dich an und danken dir. Amen.